Wer hat von Ihnen schon einmal Medikamente nehmen müssen? Ja, vielleicht gibt es hier sogar einige unter uns, die das regelmäßig tun. Nicht nur dann einmal im Jahr, wenn sie krank sind oder wenn sie ins Krankenhaus müssen, sondern das kommt ja, wenn man älter wird, dann gibt es manche Gebrechen und da muss man immer regelmäßig kleine Dosen von Medikamenten nehmen. Und ich möchte Ihnen heute Morgen bzw. in dieser Woche auch ein Medikament mitgeben. Allerdings weniger ein Medikament für den Körper als vielmehr ein Medikament für die Seele. Der Kirchenvater Chrysostomus, das heißt zu Deutsch so viel wie Goldmund, den hatte man so genannt, weil er so gut predigen konnte, der hat sich selbst ein solches Rezept ausgestellt und hat gesagt, zweimal in der Woche den Römerbrief. Er hat sich zweimal in der Woche den ganzen Römerbrief vorlesen lassen, weil er gemeint hat, das ist so wichtig, das tut ihm so gut, das ist solch ein Heilmittel, solch ein gutes Medikament für seine Seele. Und er war nicht der Einzige, der den Römerbrief ganz besonders geschätzt hat. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wir haben in diesem Jahr ja auch wieder ein Lutherjubiläum und Luther selbst ist ja zum Glauben gekommen über dem Lesen des Römerbriefs. Für ihn war immer die Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Ich muss doch mit meiner Sünde von Gott verurteilt werden. Wie kann ich einen Gott finden, der mir vergibt, der mich zu ihm lässt? Und da hat er im Römerbrief gelesen, aus Gnaden wird der Mensch gerettet. Aus Gnaden kommt der Mensch zu Gott. Das war also eines. Und Luther hat das später auch aufgeschrieben in der Vorrede zu seinem Römerbrief-Kommentar, hat er geschrieben, dieser Brief ist das Hauptbuch des Neuen Testaments, das reinste Evangelium. Er verdient von jedem Christen, nicht nur Wort für Wort auswendig gelernt zu werden, sondern auch Gegenstand seines täglichen Nachdenkens, das tägliche Brot der Seele zu sein. Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto kostbarer wird er, desto herrlicher erscheint er. Eben der Römerbrief. Der Kollege von Luther, Melanchthon, eben Sie sehen, wir kommen jetzt etwas in die Kirchengeschichte, obwohl ich das gar nicht will, aber um zu sehen, wie wichtig Menschen früher und auch heute der Römerbrief geworden ist. Melanchthon, der Kollege, der Professor, Kollege in Wittenberg Luthers, der hat den Römerbrief dann gar zweimal ganz abgeschrieben, so mit der Hand abgeschrieben, um ihn möglichst weit zu verinnerlichen. Ich weiß nicht, ob Sie das machen. Ich möchte niemanden auffordern, nun, wie Chrysostomus das gemacht hat, jede Woche, Sie sind ja zwei Wochen hier, also jede Woche zweimal den Römerbrief zu lesen, viermal den Römerbrief zu lesen bis zum Ende unserer Zeit hier, das sicherlich nicht. Auch nicht den Römerbrief zweimal abzuschreiben, wie das Melanchthon getan hat. Aber ich möchte Sie ermutigen, neben den Texten, die Sie für die Stille Zeit lesen, auch einmal in den Römerbrief hineinzuschauen. Wir wollen ja die Zeit hier jeweils am Morgen dazu nutzen, gemeinsam den Römerbrief kennenzulernen und uns einzelne Abschnitte daraus vorzunehmen. Dafür habe ich Ihnen auch ein Blatt fotokopiert und ausgeteilt. Für diejenigen, die das noch nicht bekommen haben, ich habe hier vorne noch einige liegen, da können Sie sich gerne am Ende der Stunde bedienen. Da habe ich für jeden Tag, an dem wir uns hier am Morgen treffen werden, einen Bibeltext ausgesucht und ein Thema dazu genannt. Heute sind wir am Freitag, da ist das Thema Wer, was, warum. Also, wer hat den Römerbrief geschrieben? Was steht überhaupt im Römerbrief drin? Und warum wurde der Römerbrief geschrieben? Einleitung in den Römerbrief. Und dazu habe ich die Verse 1 bis 15 aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs angegeben. Ich habe jeweils zwei Texte angegeben. Einmal steht dort Text und dann steht die wichtigsten Verse. Das wäre für heute dasselbe, weil es nicht sehr viel ist. Für diejenigen, die sich doch herausfordern lassen wollen, neben all dem, was sie hier tun und lesen und sprechen können, in der Freizeit auch den ganzen Römerbrief einmal durchzulesen, für diejenigen gilt immer der erste Angabe, da steht Text, Römer 1, 1 bis 15, für diejenigen, die nicht so viel Zeit sich nehmen können, nicht wollen, vielleicht etwas anderes lesen wollen aus dem Wort Gottes, für die habe ich dort die wichtigsten Verse angegeben, mit denen wir uns dann insbesondere auch in der jeweiligen Morgenandacht beschäftigen wollen. Ich gehe einmal kurz durch, womit wir uns beschäftigen werden hier in der Freizeit. Das wäre dann am Sonntagmorgen im Gottesdienst, werden wir das Thema haben, Gott erkennen ist Leben. in der Abwandlung von dem Wort von Leo Tolstoi, der ja gesagt hat, Gott kennen ist Leben, hier Gott erkennen ist Leben. Am Montag zu dem Thema Tue Recht und scheue niemand, Gefahren für gute Menschen, Gefahren für gute Menschen. Am Dienstag Abraham, Vertrauen als Erfolgsrezept. Damit wollen wir uns am Dienstag beschäftigen. Am Mittwoch sündigen erlaubt, können wir als Christen nur ganz einfach sündigen, weil uns ja sowieso alles vergeben wird. Am Donnerstag der Wert des Gesetzes, eine Frage des Überlebens. Am Freitag, den 7.6., wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, nie mehr allein, der beste Partner. Vielleicht sagen manche von Ihnen, ja, also ich bin doch schon verheiratet oder ich war verheiratet und mein Mann, meine Frau, das war der beste Partner. Hier wollen wir uns aber dann damit beschäftigen, was finden wir im Römerbrief über den besten Partner. Dann wollen wir uns am Samstag damit beschäftigen, am Samstag in einer Woche befreites Leben noch einmal neu anfangen. Und am Montag, dem vorletzten Tag unserer Freizeit, aus Liebe leben, die Revolution des Alltags. Wie kann Liebe unser Leben verändern? Am Dienstag, da wo wir uns das letzte Mal für den Römerbrief zusammensetzen werden, der steht unter dem Thema, wir stehen zusammen, eine große Familie. Die Texte können Sie selbst dazu anschauen. Wir machen es so, weil wir ja doch eine etwas größere Gruppe sind, nur zum äußeren Ablauf, dass ich den Text jeweils, den kurzen Text, die wichtigsten Verse am Anfang jeder Morgenstunde vorlesen werde und dann dazu etwas weitergeben werde. Wer Fragen hat, da würde ich ja gern die Möglichkeit geben, die auch zu besprechen, aber in der Stunde selbst ist das nicht möglich, weil dazu sind wir zu viele, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht weiter. Und das wäre zwar spannend, aber da, denke ich, besteht die Möglichkeit jeweils nach der Morgenstunde. Da können Sie auf mich zukommen, da können wir uns zusammensetzen, miteinander sprechen. Oder auch am Nachmittag, nach dem Mittagessen oder nach dem Kaffeetrinken am Ententeich oder beim Spaziergang. Da können wir uns dann gerne noch weiter unterhalten. Und wenn es eine ganz wichtige Frage ist, dann spreche ich die auch das nächste Mal an, wenn sie für alle interessant ist, in der nächsten Morgenstunde. Heute beschäftigen wir uns also mit der Einleitung in den Römerbrief. Hier habe ich erst einmal eine Karte von dem damaligen Römischen Reich. Und Paulus lebte ja damals im Römischen Reich. Nur damit wir die Orientierung haben, hier ist Rom, hier ist Italien. Deutschland gab es früher noch nicht, eben hier, da Schleswig-Holstein, hier, da ungefähr müssten wir sein. Das hier wäre heute Deutschland. Hier sehen Sie, Belgien war damals ziemlich groß gewesen, das waren alles römische Provinzen und das sah damals nun etwas anders aus. Wenn wir uns über den Autor des Römerbriefs unterhalten, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel nachzufragen und uns viel Gedanken darüber zu machen, nämlich wer ist der Autor des Römerbriefes? Paulus. Und das finden wir auch gerade schon in den ersten Versen des Römerbriefs. Da schreibt er das nämlich selbst. Und da lesen wir Paulus, Knecht, Christi, Jesu, berufener Apostel und so weiter. Hier schreibt Paulus selbst und mit den Grüßen, die er am Ende hat und auch während des Textes, können wir ganz offen sagen, das muss Paulus gewesen sein. Das kann gar niemand anders geschrieben haben. Dann ist die Frage, wann oder wo wurde dieser Römerbrief wohl geschrieben? Das ist nur nicht so einfach, weil Paulus selbst direkt in seinem Brief das nicht darüber schreibt. Heute, wenn wir Briefe schreiben, sind wir das ja gewohnt, da schreiben wir rüber Lemgo den so und so vielten und dann weiß jeder, wenn wir richtig geschrieben haben, wenn wir uns nicht geirrt haben im Datum, wann das geschrieben wurde und wo das geschrieben wurde, der Brief. Das hat Paulus hier nicht getan. Aber wir haben eben einige Hinweise in dem Römerbrief, wenn wir genau nachschauen. So finden wir beispielsweise im Römer 16, Vers 23, den Hinweis auf Gaius. Eben Gaius, der auch die Christen in Rom grüßen lässt. Und diesen Gaius, den finden wir auch im ersten Korintherbrief wieder. Das ist nämlich einer, der den Paulus aufgenommen hat, als Paulus auf seiner dritten Missionsreise in Korinth gewesen war. Wir finden ebenfalls noch den Hinweis auf den Erastus und den finden wir im 2. Timotheusbrief wieder. Und auch das war jemand, der in Korinth gelebt hat. Wir finden auch den Hinweis im Römer 15, dass Paulus vorhat, nachdem er den Römerbrief geschrieben hat, mit einer Gabe, mit einer Kollekte, die er eingesammelt hat von den Gemeinden in Kleinasien, hier in diesem Gebiet, dort ist er ja während der dritten Missionsreise herumgezogen, hat gepredigt, hat die Leute angeleitet, die Christen im Glauben, und hat Geld gesammelt, nicht für sich selbst, sondern für die Gemeinde in Jerusalem, denn denen ging es schlecht, die lebten in Armut, dort war eine Hungersnot in dieser Zeit in den Jahren vorher gewesen. Und Paulus hat jetzt vor, nach Jerusalem zu ziehen. Und wir wissen ja, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinsehen, Apostelgeschichte 20, Vers 2, ab Vers 2, da wird uns eben von diesem Aufenthalt Paulus berichtet, wie er in Mazedonien und Griechenland ist, dann zurück nach Troas kommt und dann eben abfahren will in der Folge nach Jerusalem, um dort die Gabe zu übergeben. Und dann schreibt er im Römerbrief, er will was danach machen. Er geht nach Jerusalem und will in Jerusalem die Geldgabe der Gemeinde übergeben. Und was will er dann machen? Das schreibt er im Römerbrief und das lesen wir auch in anderen Briefen noch von ihm. Er hat nämlich noch ein großes Ziel. Wir wissen ja, Paulus auf seinen Missionsreisen erst einmal war hier in Kleinasien, dann wurde er hinübergerufen, eben im Traum, nach Europa. Dann kam er hier nach Griechenland hinein. Dann hat er also hier in diesem ganzen Gebiet gepredigt schon. Was hatte er wohl noch vorgehabt? Dieser Paulus, den es hingerissen hat, etwas von der Botschaft Jesu den Christen, den Heiden weiter zu predigen. Ja, er wollte erst einmal nach Rom gehen, um der Gemeinde, wir lesen das nachher, noch etwas Jesus Christus groß zu machen, um in Jesus Christus zu predigen. Und dann hat er noch größere Pläne gehabt. Er hat gesagt, ich will noch nach Spanien gehen. Also hier ganz am anderen Ende des Mittelmeers. Ich muss nach Spanien, denn in Spanien, da haben die Menschen noch nichts von Jesus Christus gehört und die gehen verloren. Und Jesus hat mich selbst beauftragt, eben als ich dort ja vor Damaskus gewesen bin und später, als er ausgesandt wurde von der Gemeinde, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Und er hat vorgehabt, nach Jerusalem zu gehen, dann nach Rom, in Rom einige Zeit zu bleiben, die Gemeinde zu ermutigen und aufzuerbauen und dann von Rom aus, mit Begleitern von Rom, nach Spanien zu gehen, um dort das Evangelium zu predigen. Aber es ist dann nicht dazu gekommen, denn wer vor kurzem einmal die Apostelgeschichte gelesen hat, der weiß, dass es nämlich in Jerusalem anders gekommen ist, als Paulus das geplant hat. Zwar hat er die Gemeinde getroffen, aber ihm ist dort noch etwas anderes zugestoßen. Er ist dann zwar auch nach Rom gefahren, aber anders als er sich das gedacht hat und mit einiger Zeit Verspätung. Wieso kam es nämlich dazu? Wer weiß das? Bitte? Er wurde in Jerusalem verhaftet, wurde dann erst einmal im Gefängnis festgehalten, ist dann noch eine Zeit lang nach Caesarea gekommen, war dort im Gefängnis und schließlich, als er sich auf den Kaiser berufen hat, musste man ihn nach Rom abschieben. Er ist auch in Rom lange Zeit in Gefangenschaft gewesen. Wir lesen in den sogenannten Gefangenschaftsbriefen im Neuen Testament auch davon, die er aus der Gefangenschaft schreibt und wurde dann, wir wissen es nicht ganz genau, vielleicht war er sogar noch mal kurz freigelassen gewesen und hat in Spanien gepredigt. Aber kurze Zeit später, wahrscheinlich so in der Mitte der 60er Jahre, also so 64, 65 nach Christus herum, wurde er dann in Rom hingerichtet. Also, Paulus ist dann, nachdem er das ist der Peloponnes und hier liegt Korinth an, das war eine große Hafenstadt, eben hier an der Meerenge. Hier da drüber und danach ist er dann nach Jerusalem gefahren, in Gefangenschaft, nach Rom, eben hat dann dort auch die Gemeinde getroffen, aber das hat er zu der Zeit, als er den Römerbrief geschrieben hat, noch nicht gewusst, noch nicht gesehen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, eben durch die dritte Missionsreise, dass das etwa in dem Jahr 55, 56 gewesen sein muss nach Christus, dass er diesen Brief geschrieben hat. Etwa 10 Jahre später wird er dann in Rom hingerichtet. Übrigens, wir haben auch noch einen direkten Hinweis. Es wird uns nämlich in dem Römerbrief am Ende finden wir noch einen Hinweis auf die, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, nämlich auf die Überbringerin des Römerbriefes, die Phöbe aus Kenchrea. Und Kenchrea ist die Hafenstadt von Korinth. Und wenn wir sehen, dass eben diese Frau, da bittet er die Römer, sie gut aufzunehmen. Und wahrscheinlich hat diese Frau den Römerbrief nach Rom überbracht. Und es gab ja keine Post, wie wir das heute kennen, wo man das aufgeben kann am Postschalter und dann kommt es an. Sondern da musste jemand losreisen, mit Schiff, zu Fuß und mit Pferden unterwegs zu sein. Und wahrscheinlich hat diese Frau dann eben den Brief überbracht. Und da wird gesagt, eben die Phöbe aus Kenchrea. Und Kenchrea ist eben ein Vorort, der Hafenort von Korinth. Und das ist wieder ein Hinweis, da können wir sagen, wahrscheinlich wurde der von Korinth aus abgegeben. Jetzt wollen wir uns noch mit der letzten Frage beschäftigen oder mit der vorletzten, bevor wir in den Brief einsteigen. Und das ist die Frage, an wen wendet sich dieser Brief überhaupt? Sicher, wir wissen jetzt, an die Römer. Aber damit sind ja nicht alle Bewohner Roms gemeint, so wie wir im Geschichtsunterricht von den alten Römern hören. Die sind ja nicht gemeint, sondern wer ist denn damit gemeint? Die Gemeinde in Rom, ganz genau. Und wie müssen wir uns die denn vorstellen? Gab es da eine Kirche, eben so wie die Matthäusgemeinde in, obwohl es gibt ja auch mehrere in Bremen, aber so wie die Matthäusgemeinde, jetzt schreibt er eben an die Christen in Rom, und das ist eine große Kirche und eine große Gemeinde. Wie müssen wir uns das vorstellen damals? Ja. Ganz genau. Wir lesen nämlich später auch noch am Ende des Römerbriefs, wo die Grüße, wo Paulus die Grüße ausspricht, da sagt er, und grüße die, die sich in deinem Haus versammeln. Eben, da nennt er verschiedene Namen, er nennt mehrere, drei, vier Namen, und in diesen Häusern versammelten sich die ersten Christen. Das waren so eine Art größere Hauskreise gewesen, denn damals waren die Christen ja so ein bisschen noch nicht ganz offiziell verboten, aber so zumindest schon verfolgt. Deshalb, Paulus wird ja später auch hingerichtet. Und wir wissen, dass es im Jahr 45 herum, eben da schreibt uns der römische Schriftsteller Sueton davon, gab es eine Verfolgung. Dass nämlich der römische Kaiser die Christen verfolgen ließ. Sie mussten auswandern, eben aus Rom. Und damals sind eben dann auch Priscilla und Aquila, die wir ja bei Paulus wieder treffen, eben unter anderem ja auch in Korinth, die dort ausgewandert sind, die weggehen mussten, weil eben damals, so berichtet Sueton, eine Sekte derjenigen, die sich Christen nennen, Unruhe stiften in Rom. Deshalb wurden sie vertrieben. Aber kurze Zeit später sehen wir das wieder, denn beispielsweise am Ende des Römerbriefs grüßt Paulus Priscilla und Aquila in Rom. Die sind also wieder zurückgegangen. Die haben ja ein Geschäft gehabt, so ein Tuchmachergeschäft, ein Zeltmachergeschäft. Und die sind wahrscheinlich, eben nachdem das Verbot der Christen aufgehoben wurde, wieder zurück nach Rom gegangen. Die Empfänger sind also, ist eine Gemeinde in kleinen Hauskreisen, und das sind sowohl Judenchristen als auch Heidenchristen. Wir finden nämlich im Römerbrief sehr viele Zitate, etwa 40 verschiedene Zitate aus dem Alten Testament. Und die hat Paulus gebracht, um immer wieder den Juden zu zeigen, seht ihr, das wurde doch schon vorausgesagt im Alten Testament. Viele Kapitel eben von 9, 10, 11, da finden wir Hinweise auf Israel, wir finden Hinweise auf Abraham, gerade auch in den ersten Kapiteln. Das sind alles Hinweise, die zeigen uns, das sind Leute, die kennen sich im Alten Testament gut aus. Das sind sehr wahrscheinlich Juden. Und wir sehen dann auch noch in der nächsten und übernächsten Stunde, dass Paulus immer darüber spricht, ja, so geht Gott mit den Heiden um und so geht Gott mit den Juden um. Also, wir können davon ausgehen, das war eine Gemeinde, da waren Judenchristen und da waren Heidenchristen zusammen gewesen. Etwas ganz Besonderes ist noch am Paulusbrief, an dem Paulusbrief an die Römer. Und was unterscheidet den Römerbrief von allen anderen Briefen, die Paulus schreibt? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich muss vielleicht noch kleine Hilfen dabei geben. Der Brief an die Korinther, den schreibt Paulus ja, nachdem er in Korinth gewesen ist und dort missioniert hat, die Gemeinde gegründet hat. Den Brief an die Epheser schreibt er ja auch an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Wie ist das mit dem Brief an die Römer? Da war er noch gar nicht vorher gewesen. Er hat die Gemeinde nicht gegründet. Er hat eigentlich mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Das sind Christen, von denen wir nicht mal wissen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Wir wissen nur, plötzlich gab es in Rom Christen, Und hat denn jemand eine Idee, einen Vorschlag, wie kann das zu der Gründung der ersten Gemeinde in Rom gekommen sein? Wie wäre das möglich? So zum Beispiel Kaufleute wie Prisca und Aquila und Priscilla, eben die dann auf ihren Geschäftsreisen irgendwo anders hingekommen sind, gehört haben vom Evangelium und dann zum Glauben gekommen sind, zurückgekommen sind. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Rom hatte ja auch einen großen Hafen, hat es heute immer noch. Da waren also auch Schiffsleute, die in Jerusalem gewesen waren, beispielsweise also in Israel gewesen waren, in Haifa beispielsweise, oder die in Kleinasien, in Griechenland, etwas vom Glauben gehört hat. Vielleicht gab es aber auch die Gemeinde noch früher, nämlich wir lesen ja, als die Gemeinde gegründet wurde, der Geburtstag der Gemeinde könnten wir das nennen, den hatten wir nämlich gerade vor kurzem gefeiert, das ist nämlich das Pfingstfest, das ist ja der Geburtstag der Gemeinde. Vorher gab es nur den Kreis der Jünger, dann wird der Heilige Geist ausgegossen, Petrus predigt und 3000 kommen zum Glauben dort, am ersten Tag und dann hinterher noch viel mehr in den nächsten Tagen. Und da sehen wir, da sind Menschen aus aller Herren Länder, könnten wir sagen. Es wird ja aufgezählt, eben von da und von da und von da und von da, aus dem ganzen Mittelmeerraum. Da sind die Juden nach Jerusalem gekommen, um dort das Pfingstfest zu feiern, um das Wochenfest zu feiern, ebenso wie es bei den Juden heißt. Und da hatten sie vom Evangelium gehört, sind zum Glauben gekommen. Manche sind in Jerusalem geblieben und andere sind wieder zurück in ihre Heimatorte gegangen. Und die Juden lebten ja damals überall, in allen Städten hier rundherum um das Mittelmeer, eben als Handelsleute, zum Teil nachdem sie vertrieben wurden, nachdem die Römer das Israel erobert hatten. Und da wissen wir, es gab überall dann plötzlich Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die hier in Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Und vielleicht auch in Rom, das wissen wir nicht. Denn Namen haben wir aus dieser Zeit keine, die uns überliefert sind. Das ist also zu den Empfängern. Und nun wollen wir in einen kleinen Streifzug durch die Kapitel des Römerbriefs gehen, damit wir uns ein Bild machen von dem Ziel, von der Ausrichtung des gesamten Römerbriefes. Was will Paulus dort überhaupt? Was möchte er der Gemeinde in Rom mitteilen? Sie sehen, das sind hier in vier großen Abschnitten eingeteilt. Vorher erst einmal der Gruß, er stellt sich vor, er sagt, was er überhaupt will, welche Beziehung er zur Gemeinde in Rom hat. Und dann stellt er das Thema des Briefes vor, die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und die Gerechtigkeit aus dem Glauben, da unterscheidet er. Er sagt, Gott geht anders um mit den Heiden, Christen oder mit den Heiden und mit den Juden, wenn sie zum Glauben kommen. Und jetzt ist die Frage, kann jemand, der als Jude geboren wurde, zu Gott kommen? Kann der von sich aus zu Gott kommen? Kann auch jemand von sich aus zu Gott kommen, der als Heide geboren wurde und nichts von den Gesetzen des Alten Testaments weiß, mitbekommen hat, kann der zu Gott kommen? Gottes Zorn über die Heiden? Gott als unparteiischer Richter, bevorzugt er die Juden, bevorzugt er die Heiden, bevorzugt er die einen oder die anderen? Der Jude vor Gottes Gericht, die Vorteile der Beschneidung, also hat es Vorteile, Jude zu sein, oder sind die Juden schließlich genauso wie alle anderen Menschen auch? Da kommt er auf das Versprechen Gottes zu sprechen. Wenn Gott einmal eine Zusage macht, wenn Gott einmal etwas verspricht, hält er sich daran oder nicht? Gottes Anklage gegen alle Menschheit, also keine Unterschiede, sowohl die Juden als auch die Heiden sind von Gott verurteilt. Dann Punkt 6, die Offenbarung der Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, die Bestätigung der Glaubensgerechtigkeit an Abraham. Abraham, das Vorbild im Glauben. Wir wollen dann noch genau hinschauen, wo ist denn das Vorbild? Was ist das Besondere bei Abraham? Dann kommen wir zum zweiten großen Teil, das neue Leben aus Gott. Wenn nun jemand ein neues Leben mit Gott begonnen hat, wenn jemand ja diesen Zugang durch Jesus Christus zu Gott erfasst hat, bleibt das Leben gleich oder verändert sich da etwas? Der Frage will Paulus hier nachgehen und der kommt auf die Früchte der Gnade, auf die Früchte des Glaubens, auf die Früchte des Geistes zu sprechen, auf des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, wo er in uns innerlich verändert. Die neue Menschheit, der neue Mensch durch Jesus Christus, die Freiheit von der Sünde, das ist auch eine Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die Freiheit vom Gesetz. Das Gesetz, was für eine Wirkung hat das für uns noch? Und Gesetz ist hiermit nicht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gemeint, sondern hiermit ist das Gesetz des Alten Testaments gemeint, das Gott dem Volk Israel mitgegeben hat als Leitlinie. Das neue Leben im Heiligen Geist, Gotteskindschaft durch den Geist, der Heilige Geist, der uns innerlich verändert, uns zu einem neuen Menschen macht. Die Hoffnung durch den Heiligen Geist, auch wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, haben wir eine Hoffnung, die über den irdischen Tod hinausgeht. Der Plan Gottes mit dem einzelnen Christen, aber auch mit der Welt, die Gewissheit im Glauben, die wir haben können, weil der Heilige Geist, so wie Paulus es ausdrückt, Zeugnis unserem Geist gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Dann kommen wir zum dritten, vorletzten Teil, die Glaubensgerechtigkeit und Israel. Hier beschäftigt er sich ganz ausführlich, eben Kapitel 9 bis Kapitel 11, mit der Position Israels jetzt, wo doch Jesus Christus gestorben ist, wo sie Jesus Christus abgelehnt haben, aber wo Gott doch noch einen Plan mit dem Volk Israel hat. Da beschäftigt er sich hier mit ausführlicher. Dann kommen wir zum letzten Teil, das Leben im Glaubensgehorsam. Noch einmal geht er der Frage nach, ja, wenn nun das Alte Testament nicht mehr in seinen Geboten für uns gilt, können wir dann tun, was wir wollen? Ist einfach alles erlaubt? Oder gibt es da Auswirkungen, die das für uns hat? Wonach richten wir uns als Christen, wenn wir zum Glauben gekommen sind? Und er sagt dann dort das ganz bekannte Wort eben, dass alle Gebote in dem einen zusammengefasst sind, nämlich in welchem? Ja, genau, dazu kommt er noch und dann zeigt er ganz ausführlich, was heißt denn das, wenn ich meinen Nächsten liebe. Und am Ende noch ganz ausführliche Grüße. In keinem Brief hat Paulus so viele Einzelpersonen zu grüßen wie an dem Römerbrief. Die hat er zwischenzeitlich alle kennengelernt, eben in Kleinasien. Die sind alle vertrieben worden von dort. Hier noch einmal, wem das jetzt etwas zu unübersichtlich war, hier mal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen. Kapitel 1, der missionarische Anlass. Warum schreibt Paulus überhaupt? 1 bis 3, das Warum der Rettung. Warum muss der Mensch überhaupt errettet werden? Kapitel 4 bis 5, das Wie der Rettung. Kapitel 6 bis 8, das Wozu. Wozu, also gibt es ein Ziel, warum der Mensch errettet wird. Das Kapitel 9 bis 11, Israel. Kapitel 12 bis 15, Leben aus der Rettung. Und Kapitel 15 und 16, der missionarische Anlass wiederum, warum Paulus hier sich an die Römer wendet. Soweit zu der Einleitung, zu dem Rahmen, mit dem wir es im Römerbrief zu tun haben. Und jetzt möchte ich die letzten Minuten dazu nutzen, dass wir uns die Verse anschauen, die ich angegeben habe für heute Morgen. Das sind die Verse 1 bis 15 aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Ich werde die jetzt, weil wir heute mit der Zeit etwas knapp dran sind, die einzelnen Verse nicht durchlesen, der Reihenfolge nach, sondern ich werde Vers für Vers vorgehen und zu jedem einzelnen Vers dann gleich einige Gedanken weitersagen. Als ich den Römerbrief jetzt in der Vorbereitung oft durchgelesen habe und mich mit den Versen auseinandergesetzt habe, nachgelesen habe, da habe ich mir gedacht, eigentlich könnten wir schon nur die ersten 10 Verse nehmen und könnten bei unserer Freizeit jeden Morgen nur einen Vers behandeln. So viel steckt da drin. Das werden Sie vielleicht gleich merken, weil manche Dinge, über die wir so leicht hinweglesen, die sind doch ganz bedeutsam. Hier nur am Anfang des Römerbriefs. Der Anfang des Römerbriefs, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Dann lesen wir hier erst einmal über den Knecht. Paulus nennt sich oftmals noch Knecht. Im Galater 1, Vers 10 spricht er darüber, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also er sagt hier, ich bin ja Christi Knecht, deshalb suche ich nicht den Menschen zu gefallen. Am Anfang des Philipperbriefs, im ersten Vers, sagt er ebenfalls, Paulus und Timotheus, Knechte Christi, allen Heiligen, in Christe, die in Christus sind, in Philippi. Also wieder nennt er sich da Knecht. Und wenn wir uns den Paulus einmal vor Augen führen, dann könnten wir sagen, der hätte doch allerlei anderes aufzuweisen. Der hätte sagen, Jesus, der mir erschienen ist, der mit dem Jesus selbst gesprochen hat, der große Pharisäer, der bei Gamaliel eine der geistigen Größen der damaligen Zeit studiert hat, der große Völkerapostel und Heidenmissionar, derjenige, der schon seit Jahrzehnten mit Jesus Christus lebt, der Tausende von Kilometern zurückgelegt hat in seinem Auftrag für die Predigt des Evangeliums. Das hätte er alles schreiben können. Er hätte noch viel mehr schreiben können. Aber das tut er alles nicht, sondern das Erste, wie er sich nennt, wie er sich vorstellt, die Gemeinde hier in Rom, da schreibt er Knecht. Und Knecht, da müssen wir uns etwas in die Zeit damals hineinversetzen. Das ist nicht so etwas, wie wir das heute kennen oder wie das einige von Ihnen aus der Jugend kennen. Da gab es ja auf den Bauernhöfen Knechte. Die lebten dort, die arbeiteten dort. Manchmal waren das auch Familienmitglieder, die eben nicht geheiratet hatten, die dann dort als Knechte und Mägde mit auf dem Hof waren. Aber diese Knechte zur Zeit des Paulus war etwas anderes. Das waren Sklaven. Das war jemand, der nicht mehr über sein eigenes Leben bestimmen konnte, dessen Wille gänzlich in den Willen eines anderen, nämlich seines Herrn, hinein verschwindet. Hier sagt er, ich bin nicht frei. Damals, wenn man jemanden als Sklave bezeichnet hat, das war das größte Schimpfwort. Wenn ich sage, also du bist ein Sklave, das bedeutet, du bist kein Wein, den ich einmal nachgelesen hatte. Ein Sklave hatte seinem Herrn serviert, in ein paar Kristallgläsern etwas zu trinken, ist er gestolpert, hingefallen, ein Kristallglas ist kaputt gegangen, der Herr hat ihn hinterher umgebracht. Das war rechtens, der ist nicht verurteilt worden dafür. So behauptet jetzt Paulus, er ist Knecht. Aber er ist kein Knecht von irgendeinem einem willkürlichen, unmöglichen Herrn, sondern er ist Knecht Christi Jesu. Er ist der Knecht von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist hier mehr als nur die Bezeichnung von irgendeinem Namen, so wie Franz Müller, sondern hier meint dieser Name Jesus Christus ja schon der Ausdruck des Glaubens. Ich bin der Knecht, sagt Paulus hier, von diesem Jesus, der in Nazareth geboren wurde, der Messias ist. Denn Jesus Christus ist ja nicht der Vor- und Nachname, sondern Christus ist ein Titel. Christus heißt der Messias, der von Gott geschickte Befreier seines Volkes. Da bekennt hier Paulus, dessen Sklave bin ich. Ich bin willenlos, ich tue das, was Jesus Christus von mir will. Ich gehe ganz darin auf. Ausgesondert für das Evangelium Gottes, das ist seine Aufgabe, die er sich in seinem Leben gestellt hat. Wir wollen weitergehen, weil uns sonst die Zeit wegläuft, zum zweiten Vers. Vers 2, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Also, ausgesondert für das Evangelium, dass er, eben Jesus Christus, durch seine Propheten, beziehungsweise Gott, in heiligen Schriften vorher verheißen hatte. Hier ist nicht etwas ganz Neues. Das Evangelium, was Paulus predigt und was Jesus verkündigt hat, das ist nicht etwas, was er erfunden hat, sondern das ist die Erfüllung des Alten Testaments. So lesen wir im Lukas 1, Vers 70, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Oder wir lesen dann eben auch im Titus 1, Vers 2. Ich lese die Stellen immer schnell vor, die brauchen Sie nicht aufzuschlagen. Wenn Sie nachher die haben wollen, dann nenne ich die Ihnen gerne auch noch. Deshalb jetzt lese ich sie dann gleich vor. Also Titus 1, Vers 2, da schreibt er, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, von ewigen Zeiten her verheißen hat. Also das, was Jesus gepredigt hat, das ist schon lange Jahrhunderte vorher angekündigt worden. Gott hat sein Volk lange Zeit vorher darauf vorbereitet. Vers 3, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Und ich lese gleich den nächsten Vers weiter. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Hier haben wir zusammengefasst, wofür die Kirche jahrhundertelang gebraucht hat, um das zu formulieren. Hier haben wir nämlich ganz wichtige Aussagen über Jesus Christus enthalten. Welche Aussage über Jesus Christus haben wir hier drin enthalten? Kann mir das gerade jemand sagen? Hier wird nämlich eine ganz wichtige Aussage über Jesus Christus gemacht. Ja, die Auferstehung. Das ist ja ein Hinweis auf seine Göttlichkeit, dass er eben Gott ist, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern den Tod besiegt hat, überwunden hat. Ja, es wird uns auch etwas, dann helfe ich Ihnen ein bisschen dabei, etwas über das Wesen Jesu gesagt. Ja, laut ruhig. Er ist der Sohn Gottes, er ist in ganz enger Verbindung mit Gott. Und was wird uns noch gesagt? Ja, vom Heiligen Geist wird uns auch gesagt, dem Geist der Heiligkeit nach. Dann haben wir hier nämlich drin, wir haben erst einmal in Vers 3. aus dem Geschlecht Davids. Das heißt nämlich, wenn wir das Wort Geschlecht oder die Nachkommenschaft Davids anschauen, hier ist gemeint, Jesus ist dem Fleische nach ein Nachkomme Davids. Das heißt, Jesus ist also auch ganz Mensch. Jesus ist vollkommen Mensch wie wir das beispielsweise im Hebräerbrief auch lesen. Jesus wurde versucht wie wir. Jesus hatte Hunger wie wir. Er war traurig über Jerusalem beispielsweise, wo er über Jerusalem weint, wie wir das auch haben. Er war Mensch wie wir und doch wird gesagt, er ist der Sohn Gottes. Er ist erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist auch Gott. Jesus ist ganz Mensch, Jesus ist ganz Gott, schreibt Paulus hier so in ganz konzentrierter Form. Und er schreibt hier auch noch mehr, er stellt uns hier die Dreieinigkeit Gottes vor, wenn wir mal hinschauen. Er schreibt über den Sohn, er schreibt über den Vater und er schreibt über Jesus Christus, über den Heiligen Geist. Nicht? Also das hier ist alles zusammen in den ersten vier Versen. Eben in Vers 1, Gott den Vater, der eben als Ausgangspunkt in den folgenden Versen, also wenn ich es lese, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, also hier, Gott hat das Evangelium gemacht, dass er durch seine Propheten, eben Gott durch seine Propheten, in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, also ganz Mensch und ganz Gott, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferweckung, Jesus Christus, unserem Herrn. Hier ganz zusammengebracht. Da ist Gott, der hat das Evangelium gegeben, hat es durch seine Propheten verkündigt, dann ist Jesus Christus dem Fleische nach als Mensch geboren, aber von Gott her als Sohn Gottes hat er auf der Erde gelebt und wurde durch den Heiligen Geist geleitet und geführt, der jetzt noch weiter da ist und eben uns Zeugnis gibt, in uns wohnt, wenn wir Gottes Kinder sind, wie Paulus in den folgenden Versen ja auch noch weiter erläutern wird. Vielleicht noch eben nur einige wenige Worte zu dem Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste nach. Hier wird uns noch etwas von dem Heiligen Geist gesagt. Der ist nämlich nicht nur irgendwie etwas, mit dem wir nichts anfangen können, sondern hier wird ein ganz wichtiges Ereignis von einer Eigenschaft vom Heiligen Geist gesagt. Der Heilige Geist ist Kraft. Das griechische Wort dafür ist Dynamis. Und Dynamis, auch jemand, der nicht Griechisch spricht, dem fällt auf, dass da ein ähnliches Wort, was wir in Deutsch kennen, abgeleitet wurde. Nämlich welches? Dynamit. Und Dynamit, was ist das? Das ist Sprengstoff, also der explodiert. Und das war damals, als man den erfunden hat, von Alfred Nobel, dem Stifter des Nobelpreises, der hatte das erfunden. Das war der stärkste Sprengstoff, den man gehabt hat. Und hier also Dynamis ist der Heilige Geist. Das ist eine solche Kraft, die den Paulus vorantreibt, die Jesus wieder aus dem Grab herausgeholt hat, die Auferstehung in die Wege geleitet hat, die dann Pfingsten auf die Erde gekommen ist zu den Jüngern und sie befähigt hat, in die Welt hineinzugehen und das Evangelium zu predigen. Das ist der Heilige Geist. Er ist Kraft. Er bewegt etwas. Er ist nicht nur eine Person, die irgendwo im Hintergrund steht, sondern da, wo der Heilige Geist im Leben eines Menschen ist, da hat das Auswirkungen. Da zeigt sich das. Da ist die Auswirkung der Vollmacht, die dieser Heilige Geist uns vermittelt, uns weitergibt. Jetzt muss ich aber gerade schauen. Wir wollen dann weitergehen in den Vers 5. Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Vers 6. Unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Soweit dazu. Durch ihn haben wir Gnade empfangen. Und diese Gnade, das Wort Gnade, ist so etwas, mit dem hat man sich damals begrüßt. Charis heißt das auf Griechisch. Und das hat man sich so, wie gesagt, wie wir irgendwie uns guten Tag sagen. Dann sagen wir guten Tag. Und hier ist es so, dass man damals die Griechen zueinander gesagt haben, Charis, Gnade sei mit dir. Eigentlich doch seltsam da, wo die doch nicht Christen gewesen sind. Ein Hinweis, den Paulus hier benutzt. Und er sagt nicht einfach, guten Tag, ihr Römer. Ich grüße euch, ihr Römer. Sondern er nimmt dieses Wort, was eben damals für die Griechen bekannt gewesen ist, was sie genau verstanden haben. Aha, das bedeutet doch so, dieses und jenes. Das bedeutet doch so viel wie Gnade, wie Freude, wie Friede sei mit dir. Und das sagt er hier gegenüber, durch ihn haben wir Gnade. Gnade ist nicht etwas, was wir uns zusprechen, einfach so, sondern Gnade haben wir durch Jesus Christus bekommen, durch den Paulus sein Apostelamt empfangen hat in seinem Namen zum Glaubensgehorsam unter den Nationen, unter denen auch ihr Berufene seid. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Gemeinde in Rom sowohl Heiden als auch Judenchristen benennt. Und hier spricht er von den Nationen. Und die Nationen, damit meint er in erster Linie die Heidenchristen, eben die, die nicht Juden sind, die anderen Nationen. So viel bedeutet das in diesem Zusammenhang. Vers 7. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier grüßt er sie noch einmal mit dem Frieden. Er wünscht ihnen Frieden. Also Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Friede, das ist der Gruß, mit dem sich die Juden immer gegrüßt haben. Denn kennt das vielleicht jemand, auch wenn niemand hier Hebräisch gelernt hat? Ich weiß es nicht. Shalom. Und Shalom heißt nämlich auf Deutsch so viel wie Friede. Das ist der Friede, der im Alten Testament verheißen wurde den Kindern Israels, und ein Friede, der umfassend ist. Nicht nur ein Friede, der das Schweigen der Waffen beinhaltet, sondern ein Friede, wo der Mensch alles hat, was er braucht, wo er vollkommen umfangen ist von der Fürsorge Gottes, wo er nicht allein gelassen ist, sondern wo alles mit enthalten ist, was der Mensch überhaupt haben kann und haben soll. Das ist der Friede, den Gott verheißen hat seinem Volk, wenn er einmal auf die Erde kommen wird, wenn er den Messias sendet, und wo wir wissen, dass Gott, ja, dass Jesus Christus einmal, wenn er auf die Erde kommt, sein Reich aufrichten wird, und dann wissen wir, dann wird dieser Friede, dann wird eben dieses Shalom auf der Erde sein. So viel also zu dem Gnade und Friede, die Paulus den Römern wünscht. Ich nehme bloß diesen Gedanken daraus. Dann gehen wir weiter in Vers 8 und 9. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich meinen Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Paulus hatte also schon seit langer Zeit geplant, nach Rom zu kommen, und hier spricht er noch einmal die Römer ganz besonders an. Und es ist etwas, was wir uns ja eigentlich nur wünschen könnten. Hier steht, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Hier meint er nicht nur, dass die Römer an Jesus Christus glauben, sondern er meint, die Römer ganz besonders sind als Gemeinde ein Vorbild allen anderen Christen. Er hat gesagt, er hört selbst in Kleinasien schon, wie vorbildlich die Christen in Rom gewesen sind. Und tatsächlich gibt es auch römische Schriftsteller, die einige Jahrzehnte später schreiben, dass die Menschen, nur weil sie sehen, wie die Christen leben, wie sie miteinander umgehen, zum Glauben kommen. Keine großen Zeltevangelisationen, keine großen Radiomissionen oder Traktatevangelisationen, sondern einfach das Zeugnis der einfachen Christen, wie sie leben, führt die Menschen zum Glauben. Es wird berichtet, dass am Ende des ersten Jahrhunderts von der Gemeinde in Rom 5000 Bedürftige gespeist wurden und versorgt wurden. Und nicht nur Christen, sondern man hat sich gesagt, jeder, der Hilfe haben will und zu uns kommt, den stoßen wir nicht hinaus, weil Jesus das auch nicht getan hat, und wollen ihm weiterhelfen. Das war ein Vorbild, und das spricht er an. Er dankt hier für die Römer und für ihren Glauben und will, dass der Glaube, dem sie auch nachfolgen, an den sie auch glauben, weiter verfolgt wird. Und er betet immer, fortwährend, unablässig steht hier für sie, wobei, wenn wir das als Vorbild nehmen wollen, das ein bisschen schwierig wird, weil unablässig bedeutet ja, würde ja heißen, jede Sekunde, immer, ständig beten. Das geht wahrscheinlich gar nicht, und das meint Paulus hiermit auch nicht. Das griechische Wort, was hier mit unablässig übersetzt wird, bedeutet auch so viel wie regelmäßig. Das heißt, immer wieder, wenn Paulus betet, dann betet er für die Gemeinde in Rom. Und das heißt ja, er ist auch verbunden mit dieser Gemeinde in Rom. Es ist ihm ein Anliegen, obwohl er viele dieser Menschen nicht kennt, betet er für sie, dass sie im Glauben vorangehen, den Willen Gottes zu tun und weiter im Glauben zu stehen. Das kann für uns eine Herausforderung sein. Wie eng sind wir verbunden? Beten wir regelmäßig für die Menschen, die uns nahestehen, für jemanden, wo wir wollen, dass er im Glauben weiter vorankommt? Die letzten Verse bis Vers 15 will ich nur lesen, weil wir sind mit der Zeit schon jetzt sehr vorangekommen. Und wenn wer dazu noch mehr hören will, der kann dann ja auch gerne zu mir kommen. Vers 11, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Vers 12, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nichtgriechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Hier wären auch noch einige Punkte, über die wir uns Gedanken machen können, aber der Tag ist noch lang. Ich möchte jetzt nur noch einmal Revue passieren lassen, was wir herausgegriffen haben. Wir haben gesehen, Paulus bezeichnet sich als Knecht, als Sklave Jesu Christi, der ganz in der Abhängigkeit von Jesus Christus lebt, der den Willen Jesu in seinem Leben verwirklichen möchte. Er will das Evangelium Gottes verkündigen, das Gott schon durch seine Propheten, das heißt lange bevor Jesus Christus gelebt hat, lange bevor Paulus lebte, verkündigt hat. Das ist keine neue Botschaft, sondern eine alte Botschaft, die Gott gegeben hat, um die Menschen zu ihm zu führen. Wir sehen dann, dass Jesus Christus als Mensch geschickt wurde, als Mensch wie wir, und doch gleichzeitig, auch wenn es für uns unvorstellbar ist, als Gott, als Gottes Sohn auf die Erde geschickt wurde. Und dass er durch den Heiligen Geist hier auf der Erde den Menschen gepredigt hat und diese Kraft des Heiligen Geistes seinem Volk verheißen hat und es dann auch zu Pfingsten geschickt hat. Und dieser Heilige Geist ist eine Kraft, ist ein Dynamit für diejenigen, die damit leben, dass das ganze innerliche Leben revolutioniert und verändert, das uns innerlich vollkommen neu macht. Jesus ist geschickt zu den Juden und zu den Heiden. Es ist sein Auftrag, dem er nachkommen will. Er ist in innerlicher, ganz starker Verbindung mit den Römern, obwohl er sie nur ganz locker kennt, eben durch Menschen, die er außerhalb Roms kennengelernt hat. Innerliche Verbindung, ständig, regelmäßig steht er für diese Christen in Rom im Gebet ein. Wir wollen diese Morgenstunde dann auch mit Gebet abschließen und uns dann herausfordern lassen durch das, was Paulus hier in der Einleitung zum Römerbrief den Christen geschrieben hat. Wir beten zusammen.